Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und Ende stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wort und Treue hält ewiglich und nicht fahren lässt die Werke seiner Hände. Amen.
Amen.
Wir wollen zu Beginn auf den Psalm 125 hören. Psalm 125. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne immer mit aufschlagen, auch die anderen Texte. Und Sie werden merken, dass die Texte, die wir hören, jetzt im Psalm, dann in der Schriftlesung, auch in der Predigt, dass die alle thematisch zusammengehören und alle die Botschaft unterstützen. Psalm 125 ist überschrieben, es ist ein Wallfahrtslied. Diesen Psalm haben die Juden gesungen, wenn sie zum Tempel nach Jerusalem gepilgert sind. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Friede sei über Israel. Wir wollen aufstehen und gemeinsam weiterbeten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen zu diesem Bekenntnistag, zum 11. Bekenntnistag. Wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen als Geschwister im Glauben und als deine Kinder. Wir danken dir, dass wir von der Botschaft des Evangeliums hören durften. Ja, wir danken dir für deinen Sohn, den du gesandt hast. Werde uns befreie von unserer Schuld, von unserer Gefangenschaft unter der Sünde. Und wir danken dir, dass er den Weg frei gemacht hat, dass wir nun zu dir kommen dürfen. Ja, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern dürfen, vor dich treten dürfen und dich anbeten dürfen. Herr, ja, wir müssen keinen Opfer schlachten, wir müssen keine Pilgerreise machen, sondern wir dürfen, so wie wir sind, jetzt vor dich treten, aufgrund dessen, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, Herr, vergib uns unsere Schuld. Herr, mach uns doch innerlich bereit, jetzt auf dich zu hören. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst und für den ganzen Bekenntnistag. Für die Vorträge, Herr, und für jeden, der hier ist, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Wir danken dir dafür, dass die, die jetzt hier sind, eine gute Fahrt haben konnten. Und wir bitten dich für die, die noch unterwegs sind, dass du sie hier wohlbehalten hergeleitest. Und wir bitten dich nun um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Amen. Bitte setzen Sie sich wieder. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen aus diesen roten Liederbüchern, Nummer 7, Vers 1 bis 4, Gott ist gegenwärtig. Die Nummer 7, Vers 1 bis 4.
Thank you.
Schriftlesung hören. Sie steht im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 11 bis 15. Hebräer 9, 11 bis 15. Und wer die Bibel hat, schlage bitte mit auf. Hebräer 9, 11 bis 15. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Wir wollen gemeinsam aufstehen und unseren christlichen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Und wir wollen zusammen das Lied singen, 130, O Gott, dir sei Ehre. Das Lied 130.
Oh, Lord, you are here.
Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Der Predigttext steht im Hebräerbrief Kapitel 12. Hebräer 12 von Vers 18 bis Vers 29. Hebräer 12, 18 bis 29. Bleiben Sie sitzen, mir ist es lieber, Sie schauen in die Bibel rein und lesen mit. Und das kann man bekanntlich besser im Sitzen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Hebräer 12, 18 bis 29. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaunen und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde, und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht: Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dich noch einmal bitten, dass du uns jetzt die Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass du auch mir hilfst, dass ich dein Wort in rechter Weise verkünden kann. Wir bitten dich um deine Gnade. Amen.
Amen.
Der Hebräerbrief hat uns eine Szene geschildert, die wir aus dem zweiten Mose kennen. Israel ist aus Ägypten ausgezogen und zum Berg Sinai gewandert, um was zu machen? Um dort Gott zu begegnen, um Gottes Worte zu hören und um dann Gott in rechter Weise darauf zu antworten. Das heißt, um Gott anzubeten und ihm zu dienen. Wir können es kurz fassen. Was haben die damals dort gemacht? Sie haben Gottesdienst gefeiert. Und wenn wir mal unsere Gottesdienste heute betrachten, dann machen wir immer noch genau das Gleiche. Wir kommen, um Gott zu begegnen. Wir wollen Gottes Wort hören. Gott spricht zu uns. Und wir wollen dann Gott darauf antworten, durch Anbetung und durch Dienst. Nur, dass das damals natürlich ein phänomenaler Gottesdienst war. Wir haben es gehört, zu dem Berg, den man anrühren konnte, der mit Feuer brannte, in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, zum Schall der Posaune, zum Ertönen der Worte. Nun, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal zum Berg Sinai gepilgert sind, um dort Gottesdienst zu feiern. Aber ich glaube, da ist noch keiner von uns zum Gottesdienstfeiern hingepilgert. Vielleicht war mal jemand dort im Urlaub. Ich nehme auch an, dass keiner von Ihnen zum Berg Zion gepilgert ist, um dort Gottesdienst zu feiern. Der wird ja auch im Predigttext erwähnt. Nein, wenn wir Gottesdienst feiern, dann gehen wir in unsere Gemeinden, in unsere Versammlungen vor Ort. Und heute feiern wir einen Gottesdienst hier in diesem Bürgerhaus in Wüsten. Unser Predigttext, der erklärt uns, warum das möglich ist. Warum wir keinen besonderen Ort mit besonderen Erscheinungen brauchen, um Gott zu begegnen, sondern warum wir uns hier heute treffen können oder eben an jedem anderen Ort und Gottesdienst feiern können. Ja, der Predigtext erklärt uns sogar, dass den Gottesdienst, den wir heute feiern, dass der viel herrlicher ist. Ja, viel, viel besser, dass wir in diesem Gottesdienst eine viel tiefere Gemeinschaft mit Gott haben können, als das Volk Israel damals am Berg Sinai. Und warum das so ist, das lesen wir in Vers 24. Weil wir zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung gekommen sind. Wir haben es auch in der Lesung gehört, Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Das heißt, Jesus ist zu uns gekommen und deshalb können wir nun zu Gott kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist heute unser erster Punkt in der Predigt. Durch Christus haben wir vollkommene Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk. Und diese Gemeinschaft, diese herrliche, tiefe, wunderbare Gemeinschaft, die haben wir nicht nur im Gottesdienst oder am Sonntag, sondern durch Christus wird unser ganzes Leben zum Gottesdienst. Ja, manchmal, da kommt man in so ein Denken rein, dass man sein Glaubensleben und sein Gemeindeleben trennt von seinem Alltagsleben. Aber die Bibel macht deutlich, unser ganzes Leben ist Glaubensleben, unser ganzes Leben ist Gottesdienst. Und darum soll Christus unser ganzes Leben und natürlich erst recht unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste, unsere Gemeinde prägen. Christus muss immer das Zentrum sein. Und um es das deutlich zu machen, spitzt der Predigtext diese Botschaft zu. Er baut einen Kontrast auf. Er stellt den neuen Bund, das was wir durch Christus haben, gegenüber den alten Bund, gegenüber dieser Erfahrung des Volkes Israel am Berg Sinai. Als sich das Volk Israel am Berg Sinai versammelte, da erlebten sie eine atemberaubende, eine angsteinflößende Erscheinung Gottes. Keiner durfte den Berg berühren, aufgrund der Heiligkeit Gottes. Und selbst Mose, der auf den Berg sogar hochgehen durfte, hatte Angst. Nun, wir Christen heute, wir kommen nicht mehr zu einem physischen Berg. Nein, der Predigtext sagt, wir kommen zur himmlischen Wohnung Gottes, genannt Zion, das wahre Zion, das himmlische Jerusalem. Also damit ist auch nicht der Berg in Jerusalem, dieser physische Berg dort gemeint, sondern damit ist das himmlische Jerusalem gemeint. Dieser Ort am Sinai, das war ein Ort des Schreckens und Zitterns. Der Ort, wo wir uns versammeln, wo wir sein dürfen, ist ein Ort einer festlichen Versammlung, voller Freude. Jeder dieser Berge im Predigtext wird mit 7 Kennzeichen beschrieben. Die 7 Kennzeichen vom Sinai beschreiben die Begegnung mit Gott ohne Christus. Und die 7 Kennzeichen vom Berg Zion beschreiben die Gemeinschaft mit Gott durch Christus. Und beide Listen enden mit einem Hinweis auf das Sprechen. Die Worte am Berg Sinai, die dort gesprochen wurden, waren für die menschlichen Ohren nicht zu ertragen. Dagegen ist in Zion vom Blut der Besprengung die Rede und dieses Blut redet besser als das Blut Abels. Nun, warum hatte das Volk solche Angst vor dem Reden Gottes am Sinai? Warum zitterte sogar Mose, der Freund Gottes? Die Antwort lautet, aufgrund des Gerichts, aufgrund der Strafe bei Ungehorsam gegen diese Worte, die dort ertönt sind. Ja, das wird in dieser Aussage besonders deutlich, selbst wenn ein Tier diesen Berg berührt, muss es getötet werden. Und das ist im Prinzip ein Zeichen dafür, für den gesamten Bund, für diesen alten Bund, für Sinai, wie würde dort mit Sünde umgegangen werden, durch ein zerstörerisches, göttliches Gericht. Und jetzt wird es interessant. Wir werden angesichts dieser erschreckenden Konsequenzen der Worte Gottes nicht aufgefordert, doch lieber zum Berg Zion zu gehen, sondern der Hebräerbrief stellt einfach fest, wir, die Gläubigen, die Christen, die sind schon dort. Ja, Vers 22. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Anstatt mit einem Sicherheitsabstand voller Furcht eine Erscheinung Gottes zu erfahren, dürfen Christen in einer festlichen Versammlung freimütig in der Gegenwart Gottes sein. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wir sitzen doch hier immer noch im Bürgerhaus und ich kann diese ganzen Engel gar nicht sehen, von denen mir berichtet wurde. Und das ist richtig. Und das macht der Hebräerbrief auch deutlich. Er sagt, wir Christen sind Pilger. Wir sind noch auf unserer Pilgerschaft. Also wir sind einerseits Angehörige durch Christus des Volkes Gottes. Seit ihrer Bekehrung gehören sie zu Gott und seinem Volk. Aber zur selben Zeit schauen wir noch vorwärts auf das himmlische Jerusalem, auf unsere himmlische Heimat. Also wir haben es schon jetzt, aber eben noch nicht ganz. Hebräer 13, Vers 14, da steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also da gibt es eine Spannung. Und gerade wegen dieser Spannung, gerade weil Christen in dieser Welt noch mit Verfolgung und Verführung und Sünde und Krankheit und Tod zu kämpfen haben, gerade deshalb will uns Gott in seinem Wort zusichern, dass wir zu ihm gehören, schon hier. Dass wir Zugang zu ihm haben, schon hier. Also das ist nicht eine Realität, die wir erst erleben, wenn wir mal im Himmel sind, sondern das gilt uns schon jetzt, das haben wir schon jetzt. Und er gebraucht nun 7 Kennzeichen, die uns deutlich machen, was das genau bedeutet. Diese 7 Kennzeichen des Berges Zion. Und bevor wir diese 7 Kennzeichen kurz durchgehen, möchte ich, dass wir alle hier wirklich begriffen haben, warum das so wichtig ist. Das Alte Testament, die alttestamentlichen Bünde, die haben eine ständig wiederkehrende Verheißung. Man nennt es auch die Bundesformel, also sozusagen das Motto des Bundes. Das Ziel, ja, der Sinn des Bundes. Warum schloss Gott seinen Bund mit den Menschen? Warum sprach Gott überhaupt zu den Menschen? Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Diesen Vers findet man oft im Alten Testament. Neutestamentlich könnten wir sagen, dass Gott zu uns sagt, ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Kinder sein. Und so werde ich in der Welt verherrlicht. Darum geht's. Und wir müssen jetzt daran denken, das ist nicht nur irgendeine Verheißung neben anderen Verheißungen. Ja, die ganze Bibel ist voller Verheißungen, unter anderem, dass Gott unser Gott sein will und wir sollen sein Volk sein. Nein, das ist die grundlegende Verheißung. Das ist das Ziel. Jetzt wird vielleicht einer sagen, ja Moment, ich habe gelernt, dass das ganze Alte Testament auf Christus hinweist. Und Christus selbst sagt, ihr forscht in den Schriften, ihr sucht das Leben und ihr tut recht daran, denn die Schriften zeugen von mir. Und ich will natürlich nicht gegen Christus sprechen, aber warum ist denn Christus gekommen? Christus ist gekommen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können, damit wir zu Gott kommen können, zu Gottes Ehre. Christus ist gekommen, um diese Verheißung zu erfüllen. Also heute geht es um die grundlegende Verheißung des Alten Testaments, die Christus erfüllt hat. Und diese Verheißung, diese Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk wird nun mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Begriffen ausgedrückt. Das erste ist der Berg Zion, die Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Zion, Jerusalem, der Tempel, das war der irdische Ort im Alten Bund, wo man Gott begegnen konnte. Man konnte nicht irgendwo Gottesdienst feiern, man musste nach Jerusalem pilgern zum Tempel. Nur dort konnte man Gott begegnen. Und dieses himmlische Jerusalem, von dem hier die Rede ist, ist nun die Erfüllung dieses irdischen Bildes. Das himmlische Jerusalem, das steht nicht für eine Stadt aus Steinen, das steht auch nicht für eine Stadt aus Edelsteinen, wie es vielleicht in der Offenbarung missverstanden werden könnte, sondern wofür steht denn dieses himmlische Jerusalem? Es steht für die Gemeinschaft, für die liebevolle, tiefe, vollkommene Gemeinschaft zwischen dem dreieinigen Gott und seinem Volk. Dann weiter, zu den vielen tausend Engeln, zu der Versammlung. Da ist von Myriaden von Engeln die Rede, welche zu einer freudigen, festlichen Versammlung zusammen sind. Und mit denen werden wir zusammen sein. Mit denen sind wir jetzt schon vereint. Das dritte Kennzeichen, Vers 23, und die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und wer ist denn hier gemeint? Schauen wir wieder aufs Alte Testament. Als Israel von Gott aus Ägypten zum Berg Zion geführt wurde, da wurde das Gott auch Versammlung und Gemeinde genannt. Und Gott nannte es dazu außerdem seinen eingeborenen Sohn. Das ganze Volk war sein erstgeborener Sohn. Das ganze Volk war sein erstgeborener Sohn. Und dann wird auch berichtet, alles in den fünf Büchern Mose, in Exodus, dass die Namen dieses Volkes in einem himmlischen Buch aufgeschrieben sind. Also das ist wieder dieses alttestamentliche Vorbild. Und durch dieses Vorbild wird klar, was jetzt hier im Hebräerbrief gemeint ist. Es geht also um keine Sondergruppe, sondern alle, die zu Gott gehören, Gottes Volk, das sind die Erstgeborenen Gottes. Die, die mit dem eingeborenen Sohn Gottes verbunden sind, das sind die, die zu Gottes Volk gehören, das sind die Erstgeborenen Gottes. Das vierte Kennzeichen, und zu Gott, dem Richter über alle. Gott ist der Richter. Aber aufgrund der Erwähnung der festlichen Versammlung, der Engel, und vor allem aufgrund der Erwähnung des Mittlers und des Blutes, ist unbedingt davon auszugehen, dass das Gericht für die dort Versammelten positiv ausgehen wird. Warum, das werden wir noch sehen. Es hat natürlich mit Christus und mit seinem Blut zu tun. Das fünfte Kennzeichen, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Mit dieser Bezeichnung werden im Hebräerbrief treue Gläubige aus dem Alten und dem Neuen Bund bezeichnet. Die treuen Gläubigen, welche bereits gestorben sind und nun in der himmlischen Heimat, in der himmlischen Stadt wohnen. Sie kennen sicherlich im Hebräerbrief das Kapitel 11, da werden einige von diesen treuen Heiligen aufgezählt. Und dann endet diese Aufzählung mit dem Vers, und wir sind jetzt von diesen Heiligen umgeben wie von einer Wolke, wie mit einer Wolke von Zeugen. Und dann das sechste Kennzeichen, Vers 24, zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Jesus hat durch seinen stellvertretenden Opfertod diesen neuen Bund geschlossen. Dieser neue Bund, dieses Werk Jesu, das hat der Hebräerbrief lang und breit deutlich gemacht, das ist der Grund, warum wir Zugang zur himmlischen Heimat, zum himmlischen Jerusalem haben. Alle alttestamentlichen Institutionen, Opfer und Ämter haben diesen Bund, diese vollendete Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk nur andeuten können, nur verheißen können. Ja, die Juden, die Israeliten, die damals zum Tempel gepilgert haben, die waren da froh und glücklich im Tempel, die hatten eine tolle Gemeinschaft im Tempel. Aber die konnten noch nicht diese Gemeinschaft haben, die wir heute haben können. Das war alles nur eine Andeutung. Jesus hat sie ermöglicht. Jesus hat uns den Zugang geöffnet. Und darum ist Jesus größer, wie der Hebräerbrief schreibt, als die Engel. Und größer als Mose. Und größer als der Sabbat. Und größer als alle Opfer zusammen. Und jetzt kommen wir zum siebten Kennzeichen. Zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das letzte Kennzeichen, oder sagen wir mal, die letzte Realität des neuen Bundes ist das Blut Jesu. Im Kapitel 8 bis 10 im Hebräerbrief, da wurde deutlich, was das genau bedeutet. Jesus hat durch sein Blut, das heißt also durch seinen Tod, den neuen Bund eingeführt, den neuen Bund geschlossen. Wir haben es in der Lesung gehört, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und hören wir nochmal auf das Wort, was Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung sprach. Im Abendmahl. Da sagte er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat durch seinen Tod, durch sein Blutvergießen diesen neuen Bund gebracht. Die meisten von Ihnen werden die wichtigsten Verheißungen des neuen Bundes im alten Bund, im Alten Testament kennen. Ja, zum Beispiel im Propheten Hesekiel oder Jeremia. Da ist davon die Rede, dass Gott unser steinernes Herz rausnehmen will und uns ein fleischernes Herz geben will. Dass Gott uns sein Gesetz auf unser Herz schreiben möchte. Dass Gott unsere Sünden vergeben will. Dass Gott uns die Fähigkeit geben will, dass wir ihn erkennen können, dass wir ihn lieben können. Ja, Gott will uns den Zugang zum Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem öffnen. Wir können das zusammenfassen. Alle Segnungen des neuen Bundes, alle Verheißungen des alten Bundes, jeglichen Segen, den Sie in Ihrem täglichen Leben erfahren, haben wir einzig und allein durch das Werk Christi, durch sein Blut. Dieses Blut, das spricht wahrhaft besser als das Blut Abels. Abels Blut, das rief nach Rache. Jesu Blut verkündet Vergebung und Versöhnung. Aber Vergebung und Versöhnung, das ist erst der Anfang. Das Blut Jesu spricht mehr. Es spricht eben von dieser vollkommenen Gemeinschaft von Gott und seinem Volk. Verstehen Sie, wir sind mit Gott nicht nur quitt. Wir hatten unsere Schulden. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Jetzt sind wir wieder auf einem Niveau. Jetzt sind wir wieder quitt. Nein, es ist viel mehr. Wir sind Gottes Kinder geworden, wir gehören zu Gott, wir haben tiefe, innigliche Gemeinschaft mit Gott. Schauen Sie ruhig mal auf Eltern mit ihren Kindern, mit kleinen Kindern, wie die miteinander umgehen. So eine Gemeinschaft haben wir mit Gott und noch viel tiefer und besser. Nun, warum ist das so wichtig, dass wir diese Realität vor Augen haben? Zur Ermutigung in unserem Glaubenskampf. Zur Ermutigung auf unserer Pilgerreise in die himmlische Heimat. Das ist unsere Ermutigung, um in Anfechtung und Herausforderung des Lebens treu Christus zu folgen. Und deshalb frage ich Sie, haben Sie das vor Augen, wenn Sie zum Beispiel in Anfechtung sind? Haben Sie diese Realität vor Augen, wenn Sie Probleme haben? Haben Sie diese Realität vor Augen, wenn Sie im Gottesdienst sitzen? Oder haben Sie dann nur hier den Gottesdienstraum und die Gemeinde und die Leute, mit denen man eigentlich Probleme hat und vielleicht noch die, mit denen man gern zusammen ist, vor Augen? oder dass die Predigt heute mal wieder ein bisschen langweilig ist oder zu lang oder was auch immer. Haben Sie vor Augen, dass Sie zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und seinem Volk gekommen sind. Wir sitzen jetzt hier und haben nicht nur mit uns Gemeinschaft, auch diese Gemeinschaft haben wir aufgrund von Christus, sondern wir haben Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit seiner Gemeinde aller Zeiten und mit den Engeln. Die vollendete Gemeinschaft, die haben wir erst im Himmel. Aber der Hebräerbrief macht uns jetzt in den folgenden Versen deutlich, wie wir diese Gemeinschaft hier in diesem Leben ganz konkret erfahren und praktizieren. Nämlich dadurch, dass Gott durch Christus zu uns redet und dass wir auf dieses Reden antworten. Das ist mein zweiter und letzter Punkt heute Morgen. Wir erfahren die Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk konkret, weil Gott durch Christus zu uns spricht und weil wir auf dieses Reden antworten. Vers 25, da steht, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Wir merken, das ist hier kein netter Ratschlag, wie wir unser Glaubensleben noch ein bisschen verbessern können. Sondern das ist ein Gebot, das ist eine Warnung. Wir gehören zur himmlischen Versammlung. Das heißt, wir haben noch eine viel größere Verantwortung, auf Gottes Wort zu hören, als die Versammlung am Sinai. Und die standen am Berg und haben gezittert, weil Gottes Worte so laut dröhnten. Wie beginnt denn der Hebräerbrief? Gott hat zu uns geredet durch die Propheten, ja, unter anderem durch Mose, aber jetzt hat er zu uns geredet durch seinen Sohn. Und dann geht es weiter, und dieser Sohn, der ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Gottes letztendliche Offenbarung in seinem Sohn, in dem fleischgewordenen Wort, in Christus. Diese Offenbarung zu ignorieren, diese Offenbarung auch nur gering zu schätzen, diese Offenbarung nicht im Mittelpunkt zu haben, das bedeutet gleichzeitig, die Segnungen des neuen Bundes gering zu schätzen und zu ignorieren. Wenn wir Christus und sein Wort gering schätzen, dann machen wir das genauso mit all den Segnungen des neuen Bundes. Und man könnte jetzt vielleicht einwenden, ja, wir leben aber doch noch in dieser Welt. Und in unserem Leben spielen irdische Dinge noch eine Rolle. Ja, auch im Leben von Christen. Erst recht im Leben von Nichtchristen. Und wenn wir zum Beispiel die Nichtchristen erreichen wollen für Christus, dann müssen wir doch irgendwie auf sie eingehen. Dann können wir doch nicht mit irgendwelchen abgefahrenen himmlischen Welten kommen, sondern dann müssen wir doch Dinge, die sie wirklich interessieren, ansprechen. Nun, was ist denn für jeden Menschen das Wichtigste? Der Hebräerbrief sagt es uns. Das Wichtigste ist, dass wir auf Christus hören. Das ist lebenswichtig. Und deshalb müssen wir das den Menschen sagen. Gottes Worte haben damals den Berg Sinai erschüttert. Gott wird in Zukunft, so schreibt der Hebräerbrief, die ganze Welt erschüttern. Und alles, was nicht zu seinem Reich gehört, alles, was nicht zu dieser himmlischen Festversammlung gehört, wird dann vergehen. Ich komme jetzt zum Schluss und will nochmal auf unsere Antwort eingehen. Wie sollen wir denn jetzt auf dieses Reden antworten? Vers 28 und 29. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist immer noch ein verzehrendes Feuer. Gott hat sich nicht verändert. Wir gehören zu der Versammlung im himmlischen Jerusalem schon jetzt. Wir sind Mitglieder des Reiches Gottes schon jetzt. Und wie können wir Gott dafür antworten, dafür danken? Dankbarkeit. Wie schwierig auch unsere Umstände aussehen, und unsere Umstände sind oft so schwierig, dass wir nicht unbedingt gleich die Dankbarkeit auf der Lippe haben. Das Dankgebet. Aber was auch passieren mag in unserem Leben, mit was wir auch immer bedrückt werden, diese Realität steht fest, wir gehören zu Gott und keiner kann uns von ihm wegreißen. Aber achten wir jetzt nochmal auf die letzten zwei Verse. Wir sollen Gott nicht irgendwie danken. Wir sollen Gott nicht irgendwie dienen. Wir sollen auch unsere Gottesdienste, unsere Versammlung nicht irgendwie feiern, nach unserem Belieben, sondern wir sollen, Vers 28, so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Also merken Sie auch in der Art, wie wir danken. Nicht nur darin, dass wir überhaupt danken, machen wir unsere Dankbarkeit deutlich. Scheu und Furcht, schreibt hier der Autor. Wir sollen uns vor Gott demütigen. Was heißt denn das? Wir sollen unsere Abhängigkeit vor ihm erkennen. Und wir sollen in dieser Abhängigkeit leben. Und wie machen wir denn das? Und das heißt wiederum, dass wir auf sein Wort hören und dass wir sein Wort tun. Wenn ich von Gott abhängig bin, und zwar in allen Bereichen meines Lebens, dann sollte ich wohl auf sein Wort achten und das tun, was er mir sagt. Denn aus mir selbst heraus kann ich nichts tun, nichts bringen. Antworten wir Gott in rechter Weise und nehmen wir unsere himmlische Gemeinschaft mit Gott wahr, ja, praktizieren wir diese himmlische Gemeinschaft, indem wir auf sein Wort, auf Christus hören. Durch Christus, da haben sie Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk. Durch Christus haben wir Gemeinschaft untereinander. Nicht nur im Gottesdienst, sondern jeden Tag. Halten Sie sich diese geistliche Realität vor Augen und lassen Sie durch diese Realität Ihr ganzes Leben prägen. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Amen.
Wir wollen nun gemeinsam das nächste Lied singen, und zwar die Nummer 12. Herr, wir stehen Hand in Hand. Lied Nummer 12. gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort, was wir hören durften, dass du uns zu dir gerufen hast, dass du den Weg freigemacht hast durch deinen Sohn, dass wir jetzt tatsächlich mit dir Gemeinschaft haben dürfen, mit deinem Sohn Gemeinschaft haben dürfen, mit den Heiligen Gemeinschaft haben dürfen, mit den Engeln, ja, dass auch wir so inniglich miteinander verbunden sein dürfen. Herr, wir danken dir, dass es diese geistliche Wahrheit ist, die unser Leben bestimmt. Und wir bitten dich, Herr, dass wir unser Leben wirklich dadurch prägen lassen. Dass wir, wenn wir in Anfechtung sind, in Not sind, auch wenn es uns gut geht, wenn wir in unseren Gemeinden sind, auch wenn wir keine Gemeinde haben, Herr, dass wir sehen, dass wir zu dir und zu deiner Gemeinde gehören. Bitte öffne uns die Augen dafür und hilf, dass wir unser Leben danach leben und dass wir es so leben können zu deiner Verherrlichung. Herr, wir wollen dich nun gemeinsam bitten mit den Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz.